Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudhi al-kitab biquwwatin wa atayna. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 23. Oktober 2022, gleich dem 1. Aban 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt wie an jedem Sonntag unsere Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister: Iran erhält neue US-Botschaft, wird Verhandlungen weder verlassen noch Amerikanern Zugeständnisse machen. Iranischer Generalstaatsanwalt kritisiert grobe Menschenrechtsverletzungen bezüglich Hamid Nouri in Schweden. Und israelische Streitkräfte schießen Palästinenser nieder und verletzen Teenager bei Angriffen im Westjordanland. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister: Iran erhält neue US-Botschaft, wird Verhandlungen weder verlassen noch Amerikanern Zugeständnisse machen. Der iranische Außenminister sagte, Teheran habe eine neue Botschaft von den Vereinigten Staaten zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 erhalten und betonte, dass die Islamische Republik den Verhandlungstisch nie verlassen, aber auch der amerikanischen Seite keine Zugeständnisse machen werde. Wir werden der amerikanischen Seite keinerlei Zugeständnisse machen und im Rahmen der Logik und im Rahmen eines Abkommens vorgehen, das die roten Linien der Islamischen Republik Iran einhält, aber gleichzeitig werden wir den Verhandlungstisch niemals verlassen, sagte Hossein Amir Abdullahian am Samstag vor Reportern in Erevan. Unter Hinweis auf die Äußerungen amerikanischer Amtsträger, dass die Gespräche über die Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA nicht mehr auf der Tagesordnung stehen, stellte der hochrangige iranische Diplomat fest, dass Washingtons Worte seinem Verhalten widersprechen. In ihrer Botschaft haben sie, die Amerikaner, es eilig, so schnell wie möglich den Punkt einer Einigung zu erreichen, fügte er hinzu. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Freitag, die Vereinigten Staaten seien immer noch daran interessiert, das JCPOA wiederzubeleben, und Diplomatie sei der beste Weg, um dieses Problem anzugehen. Er fügte jedoch hinzu, dass eine erneute Einigung unwahrscheinlich sei. In einem Interview mit CNN am Montag sagte auch der US-Sondergesandte für Iran, Robert Malley, im Moment stehen die Gespräche über die Wiederbelebung des JCPOA nicht auf der US-Agenda, und versuchte, Teheran die Schuld für den ins Stocken geratenen diplomatischen Prozess zu geben. Bezüglich der vor drei Tagen eingegangenen US-Botschaft sagte Amir Abdullahian, Iran habe der amerikanischen Seite mitgeteilt, dass die von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA gegen das Atomprogramm des Landes erhobenen Vorwürfe beigelegt werden müssten. Iran werde einem Abkommen mit der IAEA, die mit politischen Mitteln Druck auf Iran ausüben wolle, nicht zustimmen. Er kritisierte den Widerspruch in den Worten und Taten der US-Beamten und sagte, Während die Amerikaner den Austausch von Botschaften mit uns fortsetzen, versuchen sie, die Flammen der Probleme anzufachen, die sich in den vergangenen Tagen in Iran abgespielt haben. Ich glaube, sie versuchen, politischen und psychologischen Druck auf Iran auszuüben, um Zugeständnisse bei den Verhandlungen zu bekommen, betonte Amir Abdollahian. Iranischer Generalstaatsanwalt kritisiert grobe Menschenrechtsverletzungen bezüglich Hamid Nouri in Schweden. Der iranische Generalstaatsanwalt Mohammad Jafar Montazeri hat Schweden aufgefordert, das illegale Verhalten der schwedischen Behörden bei der Festnahme und Inhaftierung des iranischen Staatsbürgers Hamid Nouri zu untersuchen und sagte, dass bei seiner Inhaftierung und seinem Prozess schwere Menschenrechtsverletzungen zu beobachten seien. In einem Brief an seinen schwedischen Amtskollegen zählte Montazeri einige der von den zuständigen schwedischen Behörden ergriffenen Maßnahmen auf, die gegen Menschenrechtsgrundsätze verstießen, und drängte das Berufungsgericht, die Fälle zu untersuchen und Nouris Recht auf ein faires Verfahren zu wahren. Menschen sollten nicht ohne ausreichende Gründe und Dokumente strafrechtlich verfolgt werden, und selbst wenn ein begründeter Verdacht auf eine Straftat besteht, sollte die notwendige Grundlage für seine ungehinderte Verteidigung geliefert werden, damit der Angeklagte seine Unschuld beweisen kann, sagte Montazeri. Er betonte, die schwedischen Streitkräfte hätten Nouri mit Gewalt festgenommen und seine Familie und die iranische Botschaft über seinen Aufenthaltsort im Unklaren gelassen. Er wurde lange Zeit in Einzelhaft gehalten, ihm wurde der konsularische Zugang verweigert, er wurde von Gefängnisbeamten geschlagen und gefoltert und hatte keinen Zugang zu einem Arzt, was alles eine grobe Verletzung der Grundrechte eines Angeklagten beweist, sagte er. Nouri wurde bei seiner Ankunft in Schweden am Flughafen Stockholm im November 2019 festgenommen und sofort inhaftiert. Seine Ankläger behaupten, Nouri sei 1988 an der Hinrichtung und Folter von MKO-Mitgliedern beteiligt gewesen, aber er hat die Anschuldigung vehement zurückgewiesen. Bereits im Juli verurteilte ein schwedisches Gericht Nouri zu lebenslanger Haft. Das Gericht, das von Iran in erster Linie als illegal bezeichnet wurde, verurteilte Nouri aufgrund der MKO-Vorwürfe wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In seinem Schreiben protestierte Montazeri dagegen, dass Mitglieder der MKO, die für die Tötung tausender iranischer Staatsangehöriger verantwortlich ist, als Zeugen eingesetzt wurden. Der hochrangige iranische Richter forderte ferner ein faires und gerechtes Verfahren für Nouri, damit er sich verteidigen kann und die Richter nicht unter dem Druck von MKO-Elementen stehen. Israelische Streitkräfte schießen Palästinenser nieder und verletzen Teenager bei Angriffen im Westjordanland. Bei mehreren Angriffen im besetzten Westjordanland haben israelische Streitkräfte einen Palästinenser tödlich erschossen und einen Teenager lebensgefährlich verletzt. Rabbi Arafa Rabi, 32, wurde von israelischen Soldaten in den Kopf geschossen, als er am Samstag zu seinem Arbeitsplatz in den besetzten palästinensischen Gebieten reiste, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf das Gesundheitsministerium der palästinensischen Autonomiebehörde. Nach Angaben des palästinensischen Informationszentrums wurde er am Checkpoint 109 in der Nähe der Stadt Qalqilya im Norden von Westjordanland erschossen. Der Palästinenser wurde daraufhin in ein Krankenhaus innerhalb der Stadt gebracht, er lag jedoch nur wenige Minuten später seinen Verletzungen. Sein Vater verurteilte den Mord als kaltblütige Hinrichtung. Israelische Militärbeamte behaupteten daraufhin, ihre Streitkräfte hätten in der Nähe von Qalqilya auf ein Auto mit drei Verdächtigen geschossen, als das Fahrzeug davonraste, nachdem es einen Soldaten angefahren hatte, als sie versuchten, es zur Inspektion anzuhalten. Ebenfalls am Samstag sei ein israelisches Polizeimitglied in einer Station im Brennpunktviertel Sheikh Jarrah im Osten der besetzten Stadt Al-Quds im Westjordanland eingedrungen und habe das Feuer auf den 16-jährigen Mohammad Rajab Abu Taish eröffnet, so Wafa. Israelische Medien behaupteten, die Streitkräfte des Regimes hätten Feuer auf den Teenager eröffnet und ihn auf einen Fußballplatz schwer verletzt, wobei sie behaupteten, er habe wenige Minuten zuvor einen israelischen Siedler angestochen. Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigten, wie der Teenager hilflos dalag, nachdem er angeschossen und verletzt worden war, ohne dass ihm erste Hilfe geleistet wurde. Das israelische Regime hat sein tödliches Vorgehen gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten intensiviert. Rund 173 Palästinenser wurden in diesem Jahr bisher bei israelischen Angriffen getötet, einschließlich des Mordes vom Samstag. Deutsche Städte veranstalten große Proteste gegen steigende Energiekosten. Zehntausende Demonstranten sind in 6 deutschen Städten auf die Straße gegangen, um eine gerechtere Verteilung staatlicher Gelder inmitten einer Energiekrise im gesamten europäischen Land zu fordern. Am Samstag beteiligten sich rund 24.000 Menschen an den Demonstrationen in der Hauptstadt Berlin sowie in den Städten Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Dresden und Frankfurt am Main. Sie trugen Schilder mit Slogans zu einer Vielzahl von Themen, die von der Senkung der Inflation über die Abschaltung der Atomkraft bis hin zu mehr Energiepreissubventionen für die Armen reichten. Allein in Berlin versammelten sich laut Polizei etwa 1.800 Demonstranten. Wir wollen zeigen, dass wir dringend eine sozial ausgewogene finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger brauchen, sagt Andrea Kotschsis, stellvertretende Vorsitzende von Verdi, eine der Organisationsgewerkschaften der Proteste. Menschen mit geringem Einkommen brauchen mehr Unterstützung als die Reichen. Der Bundestag hat am Freitag dem 200 Milliarden Euro schweren Rettungspaket der Bundesregierung zugestimmt, das Unternehmen und Haushalte vor den Auswirkungen steigender Energiepreise schützen soll. Das Paket beinhaltet eine Einmalzahlung zur Deckung einer monatlichen Gasrechnung für Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen sowie eine Preisbegrenzung ab März. Deutschland ist mit steigenden Energie- und Rohstoffpreisen konfrontiert, wobei die Inflation im September mit 10,9% den höchsten Stand seit mehr als einem Vierteljahrhundert erreichte. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine Ende Februar hat Deutschland der Ukraine erhebliche Unterstützung angeboten und ihr Militärhilfe und schwere Waffen in Milliardenhöhe zukommen lassen. Russland, eine Kriegspartei, hat seinerseits die Gaslieferungen nach Europa eingestellt, was zu einer Verschärfung der Energiekrise geführt hat. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9, Mashhad 11, Isfahan und Shiraz jeweils 17 und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Während das wochenlange Vorrücken der Kiewer Truppen gestoppt werden konnte, greift Moskau jetzt kriegswichtige Anlagen auch um die Hauptstadt Kiew und in der Westukraine an. Auch die Energieversorgung mit erheblichen Verlusten für Kiew. Christoph Hörstl, Bundesvorsitzender der Partei Die Neue Mitte, sieht Washingtons NATO-Strategie als hochschädlich für Europa und tödlich für Deutschland. Hören Sie den 5. Teil dieses Interviews.
Aber Europa, aber auch die Welt kann sich nicht leisten, dass Deutschland runtergeht. Wir wissen seit Jahren, dass Deutschland als Wirtschaftsmotor der europäischen Staaten gilt. Ja. Und das ist etwas, worauf man überhaupt nicht verzichten kann.
Das ist das große Problem, das wir hier haben. Das ist auch erstmalig in der Menschheitsgeschichte so, dass ja nicht nationale Regierungen bestimmen in einem großen Krieg, sondern dass der globale Deep State bestimmt. Und dem globalen Deep State sind nebenbei gesagt Europa, Russland und Amerika egal. Der hat Asien im Blick. Sein Zentrum ist nach China umgesiedelt sozusagen. Und wenn sich jetzt also USA, Europa und Russland gegenseitig zerfleischen, ist das wunderbar. China ist Nachbar Russlands und bekäme sozusagen die ganzen Rohstoffe in die Hand. Und das ist eben Teil des Plans. China ist in diesem Krieg nicht an vorderer Front verwickelt, wird vielleicht hinten so ein bisschen als Waffenlieferant auftauchen, wie vielleicht jetzt Spanien in der Ukraine oder so, aber nicht mehr, auf jeden Fall sich raushalten. Und dann gehen wir hier langsam vor die Hunde. Das ist der Plan tatsächlich. So sieht das aus. Denn dass die USA sich aus einem europäischen Krieg heraushalten könnten, das hat der gute russische Präsident Putin bereits klargestellt, wird so nicht passieren. Also es gibt keinen Nuklearangriff, den Russland startet, der also ja nur aus der Not herauskommt, weil eben Russland durch die große militärische Überlegenheit der NATO über Russland hier in Existenznot kommt. Und wenn das dann passiert, dann würde man zur Selbstverteidigung, zur Atomwaffe greifen. Und das könnte dann allerdings Amerika nicht mehr ausschließen. In der Sekunde, in der dann Amerika hier seinerseits solche Waffen zündet, Interkontinentalraketen losschickt, wird auch Amerika angegriffen. Und auf diesem einen Gebiet kann tatsächlich Russland der westlichen Welt Paroli bieten und wird das auch tun. Und damit ist der ganze Weg vorgezeichnet. Also wir müssen nur richtig Angst haben vor dem Beginn dieses Krieges, in dem wir gerade stecken. Das ist die Kampfphase. Wenn das erstmal losgelegt hat und wir haben hier die großen Airlifts und Sealifts und weiß der Teufel was, die großen amerikanischen Truppenverlegungen nach Europa, dann ist alles zu spät. Das muss und wird ein nuklearer Konflikt. Und kein Mensch und kein Mechanismus kann uns davor retten. Und das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist, es gibt eben leider Gottes nicht nur einen Schuldigen an diesem Krieg, nämlich die US-gelenkte NATO-Aggression, sondern es ist eben leider auch so, dass unsere russischen Freunde seit Jahrzehnten nicht tun, was sie könnten, um diese ganze furchtbare Entwicklung aufzuhalten. Es ist einer der Aggressor, einer, der die Ukraine hochrüstet, einer, der die Ukraine umgestaltet, eine Seite, die Beifall klatscht, was für Russland der Auslöser war, wenn der Präsident Zelensky bei der letzten Münchner Unsicherheitskonferenz erklärt, in 3 Wochen werde Ukraine Atomwaffen haben, weil man die Atomforschung wieder belebt. Und dass sie das können, weiß niemand besser als Moskau. Das ist ja so eine Sache. Und hier hat Moskau es eben versäumt, die Soft Skills einzusetzen in den letzten 40 Jahren, hat die ganze Nazifizierung, die Unterstützung der Nazis in der Ukraine durch Washington einfach nicht konterkariert, hat nichts unternommen, nicht genügend jedenfalls, um das zu stoppen, hat dann in den letzten Jahrzehnten 2 Staatsstreiche in seiner direkten Nachbarschaft mit Russen in der Beteiligung nicht unterbinden können oder wollen. Das ist eben sehr interessant. Die haben Geld ausgegeben. Ich muss davon ausgehen, dass mindestens so viel gestohlen worden ist wie die aus den russischen PR-Bemühungen in Deutschland. Nicht? Da verschwand regelmäßig 1/3, hat mir ein Insider gesagt. Und ich bin mir sicher, im Fall Ukraine hat man mehr als 1/3 geklaut des Geldes, das eingesetzt war. Und das war schon nicht genug. Das ist die Sache. Aber jetzt kurz vor dem Krieg, könnte ja eine Russland tatsächlich einfach durch Bekanntschaft mit Deutschen, persönliche Bekanntschaft, durch jahrelange Zusammenarbeit und so weiter, mit Deutschen den innerdeutschen Antikriegswiderstand besser vernetzen helfen, was sie nicht tun. Sie tun so einiges nicht, was billig wäre, was die Deutschen selbst täten. Ich verlange ja gar nicht, dass Russland sich sozusagen schuldig macht des Eingriffs in die inneren Angelegenheiten in Deutschland oder sowas. Nein, das wäre kein Vorschlag bei Freunden. Bei Freunden macht man nur Vorschläge, die, wenn sie dann ausgeführt und durchgeführt würden, den Freund doch nicht gefährden. Ich will doch nicht Russland gefährden und mache auch nicht solche Vorschläge. Und natürlich verlange ich auch von Russland kein Geld und sowas. Das ist alles Quatsch. Das darf ich auch gar nicht annehmen als Chef einer deutschen Partei. Da ist das Gesetz dagegen und an das muss ich mich halten, wenn ich hier überhaupt eine demokratische Chance haben will. Also das ist es alles nicht. Aber das, was sie tun dürften und könnten, tun sie leider auch nicht. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass ein Teil der mittleren Führungsebene in Russland eben genauso gekauft worden ist, wie die Amis das in der Ukraine gemacht haben, wie sie ja erklärt haben durch ihre jetzige stellvertretende Außenministerin, damals Staatssekretärin Victoria Nuland, die gesagt hat, 5 Milliarden Dollar haben wir ausgegeben bis 2014. Und meine Rechnung ist eben, ich hatte das auch, glaube ich, schon mal in unserem Vorgespräch gesagt, dass wir die USA 100 Milliarden Dollar in Russland ausgegeben haben und irgendwo ist dieses Geld geblieben, nämlich zum Beispiel bei der Obstruktion sinnvoller Maßnahmen, die Russland jetzt ergreifen könnte, um den Kriegswillen in Deutschland zu dämpfen. Das tun sie nicht und das ist ausnehmend traurig, hochgefährlich. Ein wahnsinniges Versäumnis und wird natürlich auch in die Geschichtsbücher eingehen, genauso wie die ganzen Kriegsverbrechen, die Aggression und der ganze Wahnsinn, den Washington hier in Europa vorantreibt, gemäß, ich will mal sagen, der neuen NATO-Doktrin. Ich verwickle Europa in einen Krieg gegen Russland und sieh zu, dass Russland den verliert.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserer heutigen Hörerpostsendung. Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillahirrahmanirrahim. Herzlich willkommen zu einer neuen Hörerpostsendung, liebe Freunde unseres deutschsprachigen Programms aus Teheran. Immerhin können wir heute den Eingang von 2 Ansichtskarten und einer Mail vermelden. Das ist natürlich viel besser als nichts. Zunächst lesen wir aber die Mail von unserem Hörer aus Schweden vor, für die beim letzten Mal dann doch keine Zeit mehr war. Also, nach ein paar Takten Musik geht es los. Unser wohl ältester Hörerfreund Ulmar Quick meldete sich nach längerer Zeit mal wieder, um seine Meinung bezüglich der aktuellen Lage bekannt zu machen. 19.10.2022. Grüße aus Schweden. Es ist lange her, dass ich Ihnen geschrieben habe. Die Gründe dafür sind vielfältig. Jetzt will ich noch schreiben und meine Meinung darlegen. Viele Jahre lang habe ich das kommunistische Regime in Albanien verteidigt, weil ich glaubte, dass es sich ändern würde, wenn das Bewusstsein der Menschen zunimmt und der äußere Druck auf das Land abnimmt. Nach vielen Jahren wurde mir klar, dass es falsch war, eine Illusion. Ein Regime, das auf der Macht einer Elite und auf Gewalt basierte, ändert sich nicht. Meine Scham habe ich versucht wegzuwaschen, indem ich ein Buch geschrieben habe, das sich auch mit der Unterdrückung, falschen Gerichtsverfahren, Folter und anderen Verbrechen gegen die Menschenrechte in Albanien befasst. Gott braucht keine Verteidigung durch Gewalt gegen Menschen. Gott ist Liebe und braucht keine Macht für sein Reich. Seine Propheten dürfen nicht missbraucht werden. Die Entwicklung, die technologischen Fortschritt bedeutet, muss auch sozialen und menschlichen Fortschritt bedeuten. Die Frau, die zur Zeit der Propheten ihre Rolle in der Familie zum Überleben haben musste, hat sich ebenso entwickelt wie die Technik. Sie braucht den Mann nicht mehr als Oberhaupt. Der Mann, der nach Macht strebt und Religion als Mittel benutzt, macht einen großen Fehler gegen sich und die Frau. Das sind meine Gedanken. Ich habe vom Leben gelernt. Ich schweige nicht. Ich verneige mich vor den Frauen im Iran, die für die Menschenrechte kämpfen. Die Männer, die sie mit Drohungen und Gewalt behandeln, zeigen nur ihren Mangel an Ehre. Aufrichtig, Ulma Quick. Wir bedanken uns bei Herrn Quick für seine aufrichtige Meinung, die wir grundsätzlich auch teilen. Leider sind die Umstände komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Wir in der Hörerpostredaktion haben auch nicht die Kompetenz, die verschiedenen Perspektiven und Wahrheiten zu kommentieren oder zu interpretieren. In einer der neuesten Pars Today-Nachrichten mit dem Titel »Irans Vizebotschafterin bei der UNO wirft dem Westen Unehrlichkeit bei der Unterstützung von iranischen Frauen vor«, heißt es unter anderem, dass der Förderung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Stellung der Frau in der Politik, bei der Gesetzgebung und nationalen Planung stets Aufmerksamkeit geschenkt wurde und wird. Die Vizebotschafterin der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen wies ferner darauf hin, dass derzeit 73% der Fachärzte und 49% der Allgemeinärzte in Iran Frauen sind und betonte, die Islamische Republik Iran hat einen Raum geschaffen, in dem iranische Frauen stolz die religiösen und patriotischen Überzeugungen ihrer Nation auf internationaler Ebene in allen Bereichen, einschließlich Wissenschaft, Sport und Kunst, vertreten können. Diese Nachricht bedeutet allerdings nicht, dass es keine Defizite gibt und sicher noch sehr viel getan werden muss für die Rechte der iranischen Frauen. Wir bedanken uns nochmals bei Herrn Quick und freuen uns über seine ehrliche Meinungsäußerung. Aufgrund dieses sehr speziellen Themas können wir die Diskussion in diesem Rahmen nicht weiterführen. Wir bitten um das Verständnis von Herrn Quick und allen Hörerfreundinnen. Als nächstes kommt unsere Hörerfreundin Martina Pohl an die Reihe, die uns zwei weitere Empfangsberichte zuschickte, und zwar vom 4. und 11. Oktober. Außerdem hat sie wohl unsere Bildserie auf der Internetseite über Yazd, Stadt der Windtürme, vom 7. Oktober gesehen und die einführenden Zeilen dazu gelesen, in denen es heißt: Yazd ist im Ausland wegen seiner gut überlegten und naturfreundlichen Architektur als nachhaltige Stadt im Gespräch. Charakteristisch für den Gebäudebau in Yazd sind Windtürme, unterirdische Wasserkanäle, Granate und die Verwendung von thermisch isolierendem Baumaterial. Frau Pohl schrieb in ihrer Mail: Liebe deutschsprachige Redaktion, wenn ich es richtig interpretiert habe, hat Yazd gute Chancen, in die Liste der nachhaltigen Städte aufgenommen zu werden. Die erfindungsreichen Bauten dieser Wüstenstadt faszinieren mich immer wieder. Das spezielle Bewässerungssystem ist eine architektonische Besonderheit. Die unzähligen Windtürme oder Bordigiers in Yazd versorgen die Häuser bei hohen Temperaturen mit kühler Luft. Und dies wird auf natürliche Weise erzeugt. Gute Feuchte- und Wärmespeicherung lässt sich mit Lehmziegeln erreichen, die auch heute noch größtenteils als Baumaterial in Yazd Verwendung finden. Diese können auch vollständig wiederverwertet werden. Sicherlich spielen noch weitere Faktoren eine Rolle, die eine nachhaltige Stadt ausmachen. Viele Grüße, Martina. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und das Interesse von Frau Pohl. Sie hat recht, Yazd ist wirklich eine besondere Stadt. Bedauerlicherweise wird diese nachhaltige Bauweise auch selbst in Iran quasi nicht mehr befolgt. Es wäre schön, wenn sich das in näherer Zukunft ändern würde. Bei der UNESCO heißt es bezüglich Yazd: Eine irdene Stadt in der Wüste. Als außergewöhnliches Beispiel traditioneller Siedlungsformen unter herausfordernden klimatischen Bedingungen ist die historische Stadt Yazd 2017 in die Welterbeliste der UNESCO eingeschrieben worden. In der Erklärung zum außergewöhnlichen universellen Wert dieser Stadt heißt es: Yazd ist ein herausragendes Beispiel für eine traditionelle menschliche Besiedlung, die repräsentativ für das Zusammenspiel von Mensch und Natur in einer Wüstenumgebung ist, die sich aus der optimalen Nutzung und cleveren Verwaltung der begrenzten Ressourcen ergibt, die in dem trockenen Umfeld verfügbar sind. Daraufhin hat diese besondere iranische Stadt 2018 den Weltpreis für Nachhaltigkeit, also den Energy Globe Award, bekommen. Die Erklärung für diesen Preis lautet: Schon seit Tausenden von Jahren werden dort die traditionellen Häuser durch ihre einzigartige Bauweise vom Wind gekühlt. Der Energy Globe Award ist ein Umweltpreis der Energy Globe Foundation mit Sitz in Österreich. Dabei werden Projekte mit Fokus auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Einsatz erneuerbarer Energien prämiert. Das Ziel der Stiftung ist das Aufzeigen von Lösungen für Umweltprobleme. Gegründet wurde der Energy Globe Award im Jahr 1999 durch den Energiepionier Wolfgang Neumann, der bereits 1985 die Energiesparmesse und in der Folge Energieberatungszentren in ganz Europa ins Leben gerufen hatte. Am 28. und 29. Januar 2019 fand die internationale Konferenz für nachhaltige Städte in Yazd statt. Durch die Corona-Pandemie hat sich der Anerkennungsprozess sicher verzögert. Hoffen wir, dass es trotzdem klappt, denn verdient hätte es Yazd ganz sicher, in dieser Liste zu stehen. Jetzt kommt unsere musikalische Pause, in der Nader Esmailzadeh das Lied Janeman singt. Der Titel bedeutet in etwa meine Liebe. Thank you. Die beiden Postkarten, die nach längerer Pause bei uns auf dem Redaktionstisch landeten, haben uns in doppelter Hinsicht erfreut. Sind sie doch ein Zeichen für die Hörertreue als auch für das Funktionieren der Postverbindung. Die eine der Ansichtskarten kam aus Prizren von unserem Freund Stefan Lipsius aus Kassel. Am 15.09.2022 schrieb er: Liebe Freunde, von meiner Rundreise sende ich Ihnen gerne erneut eine Karte aus dem Kosovo. Hier herrschen noch recht sommerliche Temperaturen, die man genießen kann. Mit den besten Wünschen und herzlichen Grüßen, Stefan Lipsius. Herzlichen Dank, lieber Herr Lipsius, für dieses Treuezeichen. Die Postkarte wurde in der kosovarischen Hauptstadt Pristina am 15. September abgestempelt. Der Eingangsstempel in Iran ist der 2. Oktober 2022. Es hat dann mehr als 2 Wochen gedauert, bis sie in unsere Hände gelangte. Eine traurige Bilanz. Die Vorderseite der Karte zeigt verschiedene Ansichten der Museumsstadt Prizren mit Kirchen und Moscheen sowie einen Blick über die Stadt, bei dem die roten Ziegeldächer ein- oder zweistöckiger Häuser die Zahl der Hochhäuser noch mehrfach überwiegen. Prizren ist übrigens die zweitgrößte Stadt des Kosovo. Die zweite Ansichtskarte, die in diesen Tagen bei uns eingetroffen ist, zeigt verschiedene Ansichten von Salzburg, wie den Mirabelgarten und die Feste Hohensalzburg. Über den Absender erfahren wir auf der Rückseite Folgendes. Liebe Freunde, man kann es sich kaum vorstellen, mit dem 9-Euro-Ticket bis in die österreichische Landeshauptstadt Salzburg. Eine bezaubernde Stadt mit viel Charme und Gemütlichkeit. Sehenswürdigkeiten gibt es hier genug, von der Festung Hohensalzburg bis hin zum Mozarthaus. Enge alte Gassen mit hübschen Läden strahlen ein ganz besonderes Flair aus. In der Tat, ein Traum auf Erden. Rodderhoffels, Michael Lindner. Herzlichen Dank sagen wir auch dem Reise-Michael aus Gera für seine Postkarte aus der 9-Euro-Ticket-Zeit. Der Ausgangsstempel ist auf der Karte nicht lesbar, aber das Datum des iranischen Eingangsstempels ist klar erkennbar und entspricht dem 11. September 2022. Bezüglich des 9-Euro-Tickets hatte uns Michael Lindner ja schon vor längerer Zeit sein Resümee geschickt, das wir auch in einer Hörerpostsendung vorgelesen haben. Dabei ist uns ein kleines Missgeschick passiert, worauf sich Herr Lindner am 21. September meldete. Heute muss ich leider auf einen Flüchtigkeitsfehler hinweisen, der in der Hörerpost vom 11. September aufgetreten ist. Natürlich möchte ich hier nicht den Kümmel spalten, aber es könnte ja sein, dass aufmerksame Zuhörer den Fehler bemerkt haben und nun glauben, dass der Reise-Michael etwas über die Stränge geschlagen hat. Also folgende Berichtigung. Mit dem Glücksticket, 9-Euro-Ticket, 3 Monate lang durch ganz Deutschland und teilweise auch in das benachbarte Ausland, so lautete der Satz in meinem Brief, was auch richtig in der schriftlichen Fassung der Hörerpost im Netz steht. Allerdings wurde Folgendes vorgelesen. Mit dem Glücksticket, 9-Euro-Ticket, 3 Monate lang durch ganz Europa und teilweise auch in das benachbarte Ausland. Wäre schön, wenn ihr die kleine Korrektur in der nächsten Sendung erwähnen würdet. 1000 Dank. Herzliche Grüße von Haus zu Haus, Michael. Nun haben wir auch die Bitte von Herrn Lindner endlich erfüllt und entschuldigen uns für den Flüchtigkeitsfehler. Herr Lindner schrieb dann noch in seiner Mail: Momentan wird man hier jeden Tag mit Schreckensmeldungen überrascht. Die Energiepreise sind unvorstellbar. Wie soll das nur weitergehen? Zum Glück haben wir keine Ölheizung, sondern eine Wärmepumpe, die recht sparsam heizt. Die Menschen haben Angst vor dem Winter, berechtigt. Da bleibt nur zu hoffen, dass es milde Wintermonate werden. Unseren Politikern kann man nicht mehr zuhören. Man kommt sich vor wie in der Muppet Show. Da wird so viel unsinniger Stuss erzählt, macht den Menschen letztendlich noch mehr Angst. Dass wir das alles ertragen müssen, damit rechnete wohl niemand. Schaut man in die Ukraine bzw. Russland, da kann man wirklich nur noch zu Gott beten. Hoffentlich bleibt uns wenigstens der Frieden erhalten. Michael. Ja, wir leben in schwierigen Zeiten und dass es Deutschland und Europa auch treffen wird, damit hatte vor einem Jahr noch niemand gerechnet. Unverhofft kommt oft, heißt es in einer alten deutschen Redewendung, oder? Es kommt oft anders, als man denkt. Aber wenn diese Situationen dann da sind, muss man sich natürlich mit ihnen auseinandersetzen. Hoffen wir das Beste für alle schwierigen Situationen und vor allem auf friedliche Lösungen. Gewalt und Krieg sind immer die schlechtesten Wege für die Lösung von Problemen. Bitten wir gemeinsam um die Einsicht der verantwortlichen Politiker und Manager in dieser Welt, dass sie für und nicht gegen die Menschen handeln, gleich auf welcher Ebene des Lebens. Für heute verabschieden wir uns damit aus der Hörerpostsendung und wünschen Ihnen allen das Beste und wie immer auch Chodo Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.